Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Exklusive Konzentration der Bewusstseinskraft und die Unwissenheit, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast verschiedene Formen von exklusiver Bewusstseinskonzentration betrachtet. Im Höchsten und im Bewusstsein des Höchsten, in uns selbst, im Menschen und auch in der Natur insgesamt, in dem, was wir als Welt, als Universum wahrnehmen. Wir hatten gesehen, dass in der universalen Natur, in unserer materiellen Welt, die Bewegung der exklusiven Konzentration bis zum äußersten Extrem geführt wird. Dass das Bewusstsein so verdichtet wird, dass es quasi in einem schwarzen Loch endet, in einem vollkommenen Unbewusstsein. Und doch, das hatten wir am Ende festgehalten, ist dieses vollkommene Unbewusstsein nicht so vollkommen, wie es uns auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn es ist immer noch eine Form von Bewusstsein, eben ein bis ins Äußerste konzentriertes Bewusstsein. Das, was wir als Unbewusstsein, als Inconscience bezeichnen, ist, wie auch die Unwissenheit im Menschen, nur ein oberflächliches Phänomen. In ihm, in dem Unbewusstsein, ist das Allbewusstsein. Ein Allbewusstsein, das sich in dem, was wir Evolution nennen, nach und nach offenbart. Durch fortschreitende, wachsende Formen, in denen es sich Schritt für Schritt entrollt. Das Prinzip, Konzentration von Bewusstsein in verschiedener Dichte und Intensität, ist überall dasselbe. In der Materie, in der Pflanze, im Tier, im Menschen. In Unbewusstheit, Halbbewusstheit, Unwissenheit, in jeglicher Form von Selbstbegrenztheit. Der einzige wirkliche und auch durchaus praktische Unterschied besteht im Grad, im Ausmaß dieser Konzentration. Wir halten also fest, dass im Grunde alles, alles was ist, nichts anderes ist als eine Konzentration von Tapas, von Bewusstseinsenergie. Eine Energie, ein Bewusstsein, eine bewusste Kraft, die sich in dem, was wir Unwissenheit und Unbewusstheit nennen, durch Konzentration auf eine bestimmte Bewegung, auf ein bestimmtes Dasein, auf einen bestimmten Ablauf oder eine bestimmte Konstellation selbst vergisst und sich in diesem oberflächlichen Zustand verliert. Innerhalb dieser Konzentration, also in den Grenzen dieser Bewegung, dieses spezifischen Daseins, sind Unwissenheit und Unbewusstheit in ihrem Wirken tatsächlich effektiv, wirksam. Aber sie sind nicht wirklich, wirklich real. Für uns in unserem oberflächlichen Dasein und Wirken mögen sie durchaus eine Realität besitzen, wie eine Matrix, in der wir uns befinden und die wir scheinbar nicht verlassen können. Aber dies ist nicht die Realität unseres tatsächlichen, wahren Seins. Das, was wir wirklich sind, sieht Unwissenheit nicht als Unwissenheit, sondern als Konzentration von Bewusstsein, als eingerolltes, vor unseren äußeren Augen verborgenes Bewusstsein und Wissen, das sich nach und nach wieder entrollt, das nach und nach wieder erwacht, zu sich selbst findet. Und hier an diesem Punkt haben wir die Frage, von der wir ursprünglich ausgegangen sind, fast unbemerkt beantwortet. Haben den Ursprung der Unwissenheit, die Wurzel, aus der sie entspringt, entdeckt und ausgegraben. Denn wir erkennen Unwissenheit nun als eine bewusste Energie, die in ihrem Wirken absorbiert ist und darüber ihr integrales und wirkliches Selbst vergisst und die deshalb zwar durchaus real im Sinne von faktisch wirksam ist, aber eben nur phänomenal, also eine äußere Erscheinung. Sie begrenzt und trennt, grenzt ab, aber sie teilt oder zerteilt nicht wirklich. Und an dieser Stelle, nun wo wir Unwissenheit an sich, die Natur von Unwissenheit verstanden haben, können wir auch ihre raison d'être verstehen, können klar sehen, warum es diese Unwissenheit gibt und was ihr Sinn und Zweck im großen Ganzen ist. Ganz einfach ausgedrückt, ohne Unwissenheit wäre unsere Welt nicht möglich. Oder genauer gesagt, das, was unsere Welt ist und wofür sie steht, Evolution, ein sich einfalten und wieder entfalten des göttlichen Bewusstseins. Gäbe es keine Unwissenheit, kein sich selbst vergessen, dann würde der Mensch in seinem zeitlosen Sein oder Dasein leben. Und er könnte sich nicht auf diese Weise in den Strom der Zeit werfen, sich ihm vollständig anvertrauen, mit ihm schwimmen, mit ihm ringen. Ohne die Natur, ohne die Wirkweise von Unwissenheit, würde er von Beginn an in seinem Überbewussten oder zumindest subliminalen Selbst leben. Und er hätte sich aus sich selbst, aus seinem individuellen Knoten oder Dasein heraus, nicht in all den Kräften, Formationen und Bewegungen der Welt verlieren und verstricken können, um sich nach und nach wieder daraus zu lösen. Oder er hätte es zumindest auf eine ganz andere Art und Weise tun müssen. Ohne Unwissenheit würden wir stets in unserem universalen Selbst leben und nicht in unserem egoistischen, vom Rest der Welt getrennten Ich-Bewusstsein. Und wir könnten deshalb kein wirkliches Zentrum, keine Person sein, könnten keinen Standpunkt haben, der von sich selbst als Bezugspunkt ausgeht. Wir müssen Unwissenheit annehmen, sozusagen sein, um uns gegenüber dem Licht des Grenzenlosen und der Weite und Größe des Universalen zu schützen, um unsere Individualität zu entwickeln, um überhaupt erst ein Individuum werden zu können. Für uns ist die Unwissenheit wie die Hülle eines Samenkorns, die dafür sorgt, dass der Same nicht zu früh aufgeht und sich die darin enthaltene Blume gar nicht erst formen kann. Sie ist wie eine Eierschale, die das Eigelb schützt, bis es zum Küken heranwächst. Anders gesagt, wir Menschen müssen leben, als ob es nur dieses Leben gäbe. Wir müssen die grenzenlose Vergangenheit und unsere grenzenlose Zukunft hinter uns lassen, hinter dem Vorhang der Unwissenheit verbergen. Wenn wir unsere Vergangenheit kennen würden, dann könnten wir mit den Menschen, die uns heute begegnen, nicht das ausarbeiten, was jetzt auszuarbeiten wäre. Das stets präsente Wissen um unsere früheren Beziehungen und Erfahrungen würde dies verhindern, oder zumindest sehr anders und nicht wie vorgesehen gestalten. Und genau deshalb müssen wir in einem mentalen Bewusstsein leben, das von unserem gegenwärtigen äußeren Dasein und den damit verbundenen Lebensumständen bestimmt ist. In einem mentalen Bewusstsein, das trennt, differenziert, begrenzt. Das große Geheimnis, das in all dem verborgen liegt, das Geheimnis dieses Wachsens in Unwissenheit, ist Freude. Die Freude des Wiederfindens, des Wiederentdeckens. Die Freude, für die unsere Welt, eine evolutionäre Welt, überhaupt erschaffen wurde, für die das Göttliche diese Welt aus sich selbst herausgebracht hat. Denn eins ist klar: Unwissenheit ist keine Voraussetzung für Schöpfung an sich. Wir können uns Welten und Ebenen ohne Unwissenheit nicht nur vorstellen, sondern sie existieren bereits. Ganz konkret. Zum einen die höheren Welten göttlicher Existenz, das, was wir oft mit dem Begriff Himmel bezeichnen, und zum anderen sogenannte artspezifische kosmische Welten, also Welten, in denen jedes Wesen in dem, was diese Welt ist oder sein soll, bereits vollständig entwickelt ist, in denen es keinen Bewusstseinsfortschritt gibt, keine Evolution hin zu einer weiteren und höheren Spezies, in denen alles sozusagen fertig ist. Anders gesagt, was hier auf der Erde das Ziel ist, ist dort ein ewiger, unveränderlicher Zustand. Was hier ein Abschnitt oder eine Stufe der Evolution ist, ist dort ein festgelegter, dauerhafter Typus. Und deshalb ist unser Universum und insbesondere unsere Erde, in der dieses Experiment wie in einem Labor konzentriert ist, ein ganz besonderes Abenteuer. Ein Abenteuer, in dem Satchidananda, sein Bewusstsein Seligkeit, in die materielle Unbewusstheit hinabsteigt und sich mit Unwissenheit umkleidet, sich sozusagen eine Maske aufsetzt, hinter der es sich selbst vor seiner eigenen, bewussten Energie verbirgt, vor einer Energie, die sich dann zwangsläufig in ihrem eigenen Wirken und in ihren vielfältigen Formen vergisst und verliert. Und die langsam erwachende Seele, die in diesen Formen wohnt, muss dieses oberflächliche, rein phänomenale Wirken der Unwissenheit zunächst akzeptieren. Eine Unwissenheit, die tatsächlich gar keine Unwissenheit ist, die in Wirklichkeit Wissen ist, das nach und nach aus der ursprünglichen Unbewusstheit erwacht. Die Seele nimmt diese Bedingungen, diese Rahmenbedingungen an. Sie muss sich in diesem Experiment Evolution selbst wiederfinden und durch ihr Licht in göttlicher Weise das Leben transformieren. Ein Leben, das sich selbst verloren hat und das sich suchend und tastend darum bemüht, das zu erfüllen, wozu es in das Unbewusstsein hinabgestiegen ist. Und diese Erfüllung liegt nicht darin, so schnell wie möglich wieder in die Himmel der Götter, in die übermentalen Welten ewigen Lichts und ewiger Freude zurückzukehren oder in die suprakosmische, transzendente Wonne einzugehen. Sie liegt auch nicht darin, uns hier in dieser Unwissenheit Leben um Leben im Kreis zu drehen. Leben um Leben nach Wissen, Liebe und Freude zu suchen, die wir am Ende hier in dieser Welt dann doch nicht finden. Die tatsächliche, wirkliche Erfüllung, und nur dafür wurde diese unsere Welt überhaupt erst erschaffen, besteht darin, das höchste Ananda, die Wonne des höchsten Selbstes, nicht nur im suprakosmischen, sondern auch im kosmischen Selbst. Nicht nur im suprakosmischen, sondern auch im kosmischen Dasein zu erfahren. Und sie besteht darin, dass wir diesen kosmischen, übermentalen Himmel von Freude und Licht nicht nur oberhalb von uns oder in uns, sondern auch in der Welt, in unserem äußeren Dasein erfahren. In all den Gegensätzen, mit denen uns diese verkörperte, materielle Existenz konfrontiert. In all dem Ringen nach der Freude der Selbstentdeckung. Dies und dies allein ist das Ziel und der Sinn der Geburt der Seele im menschlichen Dasein, im menschlichen Körper. Der Sinn all der unzähligen Bemühungen, all der unzähligen Versuche der menschlichen Spezies in ihren langen und vermeintlich fruchtlosen Zyklen. Die Unwissenheit, die Wirkweise von Unwissenheit, ist eine notwendige Begleiterscheinung, ein unverzichtbares Werkzeug. Doch sie ist, wie wir gesehen haben, nur eine nachgeordnete und oberflächliche Erscheinung. Eine Erscheinung, die sich das universale Wissen selbst auferlegt hat, damit all dies, dieses Suchen, Entdecken, Erwachen, dieses Selbstfinden geschehen kann. Sie, die Unwissenheit, ist kein Fall, kein Abstieg, sondern ein Aufstieg. Sie ist kein uns auferlegter Fluch, sondern eine Möglichkeit, eine göttliche Möglichkeit. Denn genau dies ist die Aufgabe, die dem Geist, dem Spirit, der in die Materie hinabgestiegen ist, der in dieses materielle Universum hineingeboren wurde, aufgetragen oder auferlegt ist. Die Allwonne in einer intensiven Konzentration ihrer Vielheit zu finden und zu verkörpern, eine Form grenzenloser Existenz anzunehmen, die in anderen Zuständen oder unter anderen Bedingungen nicht möglich ist, aus Materie einen Tempel der Gottheit, der Göttlichkeit zu erbauen. Einen Aspekt, eine Facette der Unwissenheit müssen wir an dieser Stelle noch etwas näher beleuchten. Denn wir hatten bislang nur ganz allgemein festgehalten, dass Unwissenheit nicht Teil der in uns verborgenen Seele ist, also aus der Seele entspringt, sondern aus der Natur, aus Prakriti. Da aber auch diese Natur, Prakriti, in ihrem eigentlichen Wesen ein Wirken des Allbewussten ist, kann die Unwissenheit der Natur, zumindest der ursprünglichen Natur, ebenfalls nicht innewohnen, kann ihr nicht immanent sein. Anders gesagt, Unwissenheit ist kein wesenhafter Bestandteil der Natur, der sich entfaltenden, bewussten Kraft, sondern sie entsteht irgendwo auf dem Weg, an irgendeinem Punkt dieser Entfaltungsbewegung, des sich Entrollens oder des sich Verdichtens. Wo genau geschieht das? Wann, in welchem Seins- oder Daseinszustand wird Unwissenheit möglich? Es ist offensichtlich, dass Unwissenheit nicht im ursprünglichen Göttlichen, im grenzenlosen Sein, im grenzenlosen Bewusstsein, in der grenzenlosen Wonne, also in Satchidananda, auftreten kann. Dasselbe gilt für das Supramental, denn auch hier sind das grenzenlose Licht und die grenzenlose Macht. Selbst im kleinsten, vermeintlich begrenztesten Wirken präsent. Erst auf der Ebene des Mentals, in der Wirkweise des mentalen Prinzips, wird eine Zurücknahme oder ein Sich-Zurückziehen des Allbewusstseins, der wirklichen und beständigen Selbstbewusstheit, möglich. Denn hier bringt das Allbewusstsein aus sich selbst eine Macht hervor, die differenziert und die sich dann entlang dieser unterschiedlichen Linien entrollt. Die Vielheit, die Verschiedenheit tritt nun nach und nach in den Vordergrund. Die Einheit ist mehr oder weniger nur noch die Bühne, auf der sich alles abspielt. Ganz ähnlich wie wir, wenn wir den Nachthimmel betrachten, in erster Linie die Sterne und Sternbilder sehen und nicht, zumindest nicht im Vordergrund, das eine und grenzenlose Firmament. Wenn sich nun auch noch dies, die Wahrnehmung einer alles stützenden und tragenden Einheit, zurückziehen würde, wenn sich ein Schleier zwischen mental und supramental schieben würde, der das Wahrheitslicht verdeckt oder der es wie ein gebrochener Spiegel in einzelne, verzerrte und zerteilte Strahlen zerstreut, dann könnte das Phänomen Unwissenheit seine Wirkung entfalten. Und genau dies, ein solcher Schleier, existiert. Die Upanishaden sprechen von einem goldenen Lied, das in den übermentalen Ebenen das Gesicht des supramentalen Wahrheitsbewusstseins verbirgt und stattdessen ein Bild, ein Abbild dieses Gesichtes reflektiert. Ein Bild, das wie ein altes, etwas verblichenes Foto wirkt. Ein wenig unklar, trübe. Eine dunstig lichtvolle Verdeckung, eine leuchtende Verschleierung. Ein buchstäblicher Lichtvorhang. Dieser Unterschied in der Wahrnehmung ist tatsächlich die Folge eines grundlegenden Perspektivwechsels, einer Hinwendung zum Vielen und einer Abwendung vom Einen, von der Einheit, die das Viele trägt und stützt. Der nächste Schritt ergibt sich dann fast schon von selbst. Die Einheit wird schlichtweg vergessen, als ob es sie nicht geben würde, als ob sie nie existiert hätte. Bewusstsein, nun in Form des zerteilenden Mentals, ist ganz und gar mit dem Vielen identifiziert. Und auch wenn dieses Viele tatsächlich vom Einen getragen wird, und jegliches Wirken des Vielen nur durch das eine überhaupt möglich ist, sind das Mental und die nun absorbierte, selbstvergessene Energie sich ihres eigenen Ursprungs, ihres größeren, wirklichen Selbstes nicht mehr bewusst. Mental identifiziert sich vollständig mit dem Wirken der formenden und bildenden Kraft, und es verliert, vergisst sich in diesem Wirken. Dies, die vollkommene Selbstvergessenheit des Mentals in den Prozessen der Natur, ist die letzte Stufe des Abstiegs von Bewusstsein. Ein tiefer Schlaf, eine Trance ohne Boden, ohne festen Grund. Wir nennen diesen Zustand, diesen Daseinszustand Unbewusstsein, in Conscience. Er ist die Basis des Wirkens von Materie, der materiellen Natur. Etwas tiefer, mystischer, poetischer könnte man diesen Vorgang des Sich-Einfaltens des Allbewussten, entlang der Linien von Sri Aurobindos Savitri und The Future Poetry, wie folgt beschreiben. Das Höchste, das Absolute, ist in seinem Wesen eine Unendlichkeit und Einheit. Ein unbewegtes Meer von Selbstidentität, ein weites, grenzenloses, reines Bewusstsein. Und doch liegt im Schoß dieser unbeschreiblichen Gleichheit, in dem unberührbaren Schweigen, ein Impuls, eine Möglichkeit hin zur Aktivität, zu Vielfalt. Dem unbewegten Meer von Selbstidentität ist eine Kraft, ein verborgenes Sehnen innewohnend, das Zentren von Druck hervorbringen kann. Samenkörner von Dynamik, Knoten von Modulation. Um diese Zentren kristallisiert sich die ursprüngliche und grundlegende Einheit, webt ein Muster harmonischer Vielfalt. Der stille Ozean des Bewusstseins bringt Wellen und Wirbel hervor, Ströme und Strudel von Wonne, Mutterböden kreativer Aktivität. Der eine wird zu vielen. Die höchsten Wesen werden geboren. Die Ursprünge der großen Bewusstseinsflüsse erhalten ihre göttlichen Namen. Zunächst sind diese sich formenden Samenwahrheiten nicht in Reibung oder Konflikt. Jedes enthält alles und das Ganze enthält jedes in vollständiger Einheit und wesenhafter Identität. Der Unterschied wird geboren, doch ist die Trennung noch nicht gekommen. Vielfalt ist da, aber kein Missklang. Individualität, aber kein Egoismus. Dann aber gewinnt die Bewegung hin zur Differenzierung an Stoßkraft. Die Linien der Individualisierung fallen immer weiter auseinander. Sie bilden geschlossene Kreise. Jeder mehr und mehr auf sich selbst beschränkt, seinen eigenen besonderen Wert, seine eigene spezielle Funktion betonend. Die Einheit wird in den Hintergrund gedrängt, die ursprüngliche Identität und Harmonie zunehmend aufgebrochen. Die Königreiche des höheren Mentals entstehen, Ebenen und Wesen des reinen Denkens, die die Schöpfung, das große kosmische Ganze mit all seinen Formen, Formeln und Gesetzen überschauen. Die Welten der großen Handwerker, der Erbauer des Kosmos, der Erzengel, der Engel, der unzähligen göttlichen Schöpfermächte, Schreiber, Chronisten, diese, wie Sri Aurobindo sie nennt, hohen Architekten der Möglichkeiten, Theoretiker der unwissbaren Wahrheiten, Mathematiker der Unendlichkeiten, die die Kabbala des kosmischen Gesetzes ersannen und die Figur und Zahl zum Schlüssel alles dessen machten, was da ist, die die verborgenen Tanzrhythmen der Natur schufen, die die Kritik des Weltendramas schrieben. Es formen sich die Welten der feinstofflichen Meister, Seher und Propheten, die einst die Flamme der Wahrheit zu den sterblichen Menschen tragen werden. Und schließlich legt sich das göttliche Bewusstsein die Robe der Unwissenheit um. Die synthetische Schau wird zur Analyse, zum Vergleichen, Vereinigen, Zusammenfassen, die künstliche Methode unseres begrenzten menschlichen Mentals, unserer menschlichen Vernunft, die Wahrheit zu ergründen und abzubilden. dann der Hinabstieg in die Ebenen des Lebens. Das Herz als Zentrum der Gefühle, hinter dem sich die Seele, der göttliche Funke, verbirgt, hinter dem das wahre individuelle Bewusstsein, das seelische Wesen, geboren wird und wächst, und das höhere Vital in unserer Brust, mit seinen weiten, dynamischen Bewegungen, hohes Streben, heroischer Mut, Abenteuer, mit der Fähigkeit, Dinge umzusetzen, mit seinen kraftvollen, reinigenden Gewalten, mächtigen Hungern und hochgradigen Arroganzen. Und schließlich verkleidet sich das göttliche Bewusstsein in die Welten des kleinen Lebens, mit seinen unzähligen Wünschen, begrenztem Verlangen, blinden Begierden, mit all den Zwängen und Impulsen, die mehr oder weniger mit unserem Körper und der Befriedigung seiner Bedürfnisse verbunden sind. Dann die Materie, in der das Bewusstsein sich auszulöschen scheint, sich so vollständig und gründlich in sich selbst begräbt, dass es in seiner äußeren Form vollkommen dunkel, dicht, hart geworden ist. Und schließlich der Sturz in das formlose Unbewusstsein, das Nichtsein, die vollkommene Empfindungslosigkeit, wie das Höchste, eins, unendlich und unbewegt, doch der Bewusstheit seiner eigenen Göttlichkeit vollkommen ledig. Wenn wir diesen Prozess der Involution, dieses graduelle Sich-Einrollen des höchsten Bewusstseins in dieser Weise, als Weltentreppe, als World Stair im Sinne des ersten Kantos von Buch 2 aus Savitri betrachten, dann dürfen wir dabei eins nicht vergessen. Denn wenn wir von einer Bewusstseinskraft sprechen, die sich in ihren Formen und ihrem Wirken verliert, die darin absorbiert ist, dann bedeutet dies nicht, dass diese Kraft in irgendeiner Weise zerteilt ist, dass ihre Integralität, ihre Ganzheitlichkeit verloren geht. Die Tatsache, dass sie sich selbst vergisst, dass sie den Rest ihres Allwissens und Allbewusstseins quasi vor sich selbst verbirgt, bedeutet nur, dass dieser Rest für das begrenzte, oberflächliche und unmittelbare Wirken sozusagen okkult, verschlüsselt, verschleiert ist. Es bedeutet nicht, dass er aus diesem begrenzten Feld tatsächlich ausgeschlossen ist. Die ganzheitliche, allumfassende und alles durchdringende Kraft ist immer da, wie und in welchem Maße sie auch immer vernebelt, verhüllt ist. Und es ist immer diese Allkraft, dieses Allwissen, das durch die vordergründige Energie wirkt und in allen Formen wohnt. Ebenso müssen wir an dieser Stelle festhalten, dass diese allbewusste Kraft, um sich wieder zu enthüllen oder zu entschleiern, den Prozess der Konzentration sozusagen umkehrt. Und zwar in der Weise, dass sie sich nun nicht mehr in der oberflächlichen Form, im oberflächlichen Wirken, in der Prakriti fokussiert, sondern im Purusha, indem sie sich also auf das Selbst oder auf das wahre innere psychische, mentale oder vitale Wesen konzentriert. Und wenn dies geschehen ist, wenn dieses wahre Wesen enthüllt, offenbart ist, dann muss sie nicht in einer der beiden Konzentrationen verbleiben, sondern sie kann ihren ursprünglichen Zustand oder ihre Wahrnehmung von Allbewusstsein wieder einnehmen. Ein Bewusstsein, das sowohl den Purusha, das Selbst, das Sein, das wahre Wesen, wie auch das Wirken von Prakriti, das Wirken der Natur, umschließt. es, dieses Allbewusstsein, kann, dann die Welt, das Universum, alles Wirken in einem weiteren, wirklich wissenden Bewusstsein sehen und empfinden. Frei von jeglicher Begrenzung, frei von jeder Form von Selbstvergessenheit. Oder es kann all dieses Wirken, all das, was es manifestiert hat, beruhigen, still machen, wie ein absolut flaches, unbewegtes Meer. Und es kann sich dann auf eine höhere Ebene von Selbst und Natur, von Selbst und Schöpfung konzentrieren, das Wesen in diese Ebene erheben und die Mächte und Kräfte dieser höheren Ebene hinabbringen, um die vorherige oder gegenwärtige Manifestation zu transformieren. Dies bedeutet nicht, und das ist auch für unseren individuellen Prozess von Bedeutung, dass irgendetwas aus der früheren Manifestation, aus dem, was wir früher waren, verloren geht. Ganz im Gegenteil. All das, was die alte Schöpfung ist oder war, was wir selbst sind oder waren, wird aufgenommen und Teil einer höheren, größeren und weiteren Bewegung, mit höheren Werten und Qualitäten, mit einem höheren Maß an Wahrheitsausdruck und Wahrheitskraft, bis hin zur Supramentalisierung des Wesens. All dies geschieht durch Tapas, ist Tapas, Bewusstseinsenergie, bewusste Kraft, die in unterschiedlicher Weise für das, was gerade geschehen oder getan werden muss, wirkt und handelt. So haben wir nun nach einer langen Reise das Mysterium von Unwissenheit, diesen universalen gordischen Knoten, gelöst. Unwissenheit ist tatsächlich in Wirklichkeit ein Wissen, das sich selbst begrenzt, das sich auf das konzentriert, was es gerade in diesem Moment zu tun gibt, was gerade sein oder geschehen soll. Diese Konzentration verhindert nicht die beständige Gegenwart und das beständige Wirken des Allbewusstseins, das stets dahinter steht. Sie, die Selbstkonzentration, ist bewusst, für einen ganz bestimmten Zweck gewählt, innerhalb von Umständen und Rahmenbedingungen, die sich das Allbewusstsein selbst freiwillig auferlegt hat. Anders gesagt, diese bewusste Selbstbegrenzung des Allbewusstseins ist eine Fähigkeit, eine Macht, keine Unfähigkeit oder Schwäche. Sicher, diese Selbstkonzentration ist trennend und begrenzt. Sie kreiert, wie wir überall in der Welt und an uns selbst beobachten, unvollständige, verdrehte und damit falsche oder zumindest nur halbwahre Dinge und Umstände. Aber wir haben nun gesehen, warum sie das tut, welches Ziel, welche Absicht dahinter steht, was das, was wir hier leben und erleben, was Evolution tatsächlich ist. Und wenn wir dieses Ziel, dieses göttliche Experiment und damit diese Welt bejahen, dann müssen wir auch die Mittel bejahen, mit denen es verwirklicht wird. Und wir müssen sie und damit auch die Unwissenheit nicht nur bejahen, sondern sogar erwarten. Als absolut notwendiges, unerlässliches Instrument des Allbewusstseins in diesem großen, weiten Bogen des sich selbst Verlierens und sich selbst Findens und Offenbarens. Das Absolute ist also dadurch, dass es in sich selbst Relativitäten erzeugt, also einen Kosmos hervorbringt, der auf relativen Beziehungen von Dingen beruht, nicht wirklich begrenzt. Ganz im Gegenteil. Das Universum ist das ganz natürliche Spiel seines absoluten Seins, seines absoluten Bewusstseins, seiner absoluten Kraft und Wonne. Das Grenzenlose ist nicht dadurch begrenzt, dass es in sich selbst eine grenzenlose Abfolge von begrenzten, interagierenden Gebilden und Phänomenen entfaltet. Im Gegenteil, genau dies ist sein ganz natürlicher Selbstausdruck. Und auch das eine begrenzt sich nicht durch seine Fähigkeit zur Vielheit, zur Vielfalt. Denn eben dies, diese Vielheit, ist ein wesentliches Merkmal, ein wesentlicher Zustand dieses einen, in dem es sich selbst, an sich selbst, erfreut. Unwissenheit ist dabei nichts anderes als die Fähigkeit des bewussten Seins, sich in dieser Vielheit so sehr zu konzentrieren, dass es sich vollkommen darin absorbiert. Sie ist eine der vielen Möglichkeiten des Absoluten, in seiner Selbstmanifestation eine Beziehung zu sich selbst, in seinen vielfältigen Formen herzustellen. Sie, Unwissenheit, ist eine der vielen Möglichkeiten oder einer der vielen Zustände, die das Grenzenlose im begrenzten Wirken einnehmen kann. Und sie ist eine von vielen Möglichkeiten des einen, sich an sich selbst zu erfreuen. Fast könnte man sagen, ohne Unwissenheit wäre das Grenzenlose nicht grenzenlos. Denn dann wäre es auf Zustände des Wissens begrenzt. Das Höchste, das bewusste Sein, kann sich in sich selbst verlieren und dabei die Welt, die Schöpfung vergessen. Es kann sich in der Welt, im kosmischen Wirken verlieren und sich selbst vergessen. Doch weder die eine noch die andere Selbstvergessenheit begrenzt die integrale, ganzheitliche Selbstwahrnehmung von Satchitananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Selbst in ihrem vermeintlichen Gegensatz sind beide Formen von Selbstvergessenheit Aspekte, sind Ausdruck des Unaussprechlichen, des Unbeschreiblichen, des Unsagbaren. Hier, an diesem Punkt, haben wir unsere Reise zu den Ursprüngen und der wahren Natur von Unwissenheit abgeschlossen. Und wir können uns nun, mit all diesem Wissen, den Phänomenen zuwenden, die uns das Leben und das Verständnis der Welt und der Menschen bisweilen so schwer machen können. Falschheit, Irrtum, dem wirklich Unrechten, und dem, was wir Böse, tatsächlich Evil, nennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Der Ursprung und die Heilung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.